Wunderschön. Vielen Dank. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen vierten Advent. Herzlich willkommen zu unserem letzten Gottesdienst vor Heiligabend. Unser erster Weihnachtsgottesdienst hier in diesem Gebäude, in diesem gemütlichen Saal. Ich habe wieder mal die Ehre, die Weihnachtspredigt zu euch zu halten. Und ich freue mich sehr, dass meine Familie auch heute wieder so vollzählig gekommen ist. Also meine Frau, meine beiden Töchter sind heute hier, meine Oma, meine Mama und meine Schwester. Mein Bruder kann heute leider nicht, weil er arbeiten muss. Und meine Mama ist so gekommen, wo sie Zahnschmerzen hat, starke Zahnschmerzen. Ihr könnt gerne auch für sie beten. Ja, und wenn du heute sogar zum ersten Mal hier bist, dann möchte ich auch dich ganz besonders begrüßen. Herzlich willkommen. Schön, dass du gekommen bist. Ja, noch 3 Tage bis Heiligabend. Die Spannung steigt, bei manchen vielleicht auch der Stress. Vielleicht musst du noch einiges besorgen, vielleicht musst du noch Geschenke kaufen. Mit dem Weihnachtsfest verbinden ja viele Menschen Geschenke. Und die Tradition des sich Beschenkens hat ihren Ursprung in Gott, der uns ja alle reichlich beschenkt. So steht es zum Beispiel im Jakobusbrief. In Jakobus 1,17 steht, alles was gut und vollkommen ist, wird uns von oben geschenkt, von Gott, der alle Lichter des Himmels erschuf. Anders als sie ändert er sich nicht, noch wechselt er zwischen Licht und Finsternis. Und wie Jakobus es so schön beschreibt, ist Gott derjenige, der uns alles Gute und Vollkommene schenkt. Seine Geschenke sind immer gut und manche sind sogar vollkommen. Denk mal darüber nach, welche Geschenke du von Gott bekommen hast. Hier sind einige Beispiele, von denen ich denke, dass sie Geschenke Gottes sind. Dein Leben ist ein Geschenk Gottes. Und nicht nur dein Leben, jedes Leben. Wie wir vorhin bei der Begrüßung gehört haben, auch das Leben von Adam ist ein großes Geschenk Gottes. Und wir haben ja auch für ihn gebetet. Die ganze Schöpfung ist ein Geschenk Gottes und auch ihre Schönheit. Jeder neue Atemzug ist ein Geschenk Gottes. Dein Körper und deine Seele sind Geschenke Gottes. Dass du täglich etwas zu essen hast und ein Dach über dem Kopf und Kleidung sind Geschenke Gottes. Familie und Freunde sind Geschenke Gottes. Die Fähigkeit zu lieben und geliebt zu werden. Die Bibel, durch die ja Gott zu uns spricht und durch die wir ihn kennenlernen können, ist ein Geschenk Gottes. Dass du täglich auch mit Gott reden kannst und beten kannst und er dir zuhört, ist ein Geschenk Gottes. Und das Wirken des Heiligen Geistes in deinem Leben ist auch ein Geschenk Gottes. Kleine alltägliche Wunder. Gottes Schutz. Vergebung und Versöhnung sind Geschenke Gottes. Die Gnade. Und natürlich die Tatsache, dass du als Christ die Hoffnung auf das ewige Leben haben darfst, ist ein großes Geschenk Gottes. Und das sind alles wunderbare Geschenke Gottes. Und es gibt sicher noch viele mehr. Und ich möchte heute passend zum Weihnachtsfest über das Thema Geschenke reden. Und zwar über 3 vollkommene Geschenke, die Gott uns Menschen gemacht hat. Und deshalb ist der Titel meiner Predigt die 3 größten Geschenke aller Zeiten. Menschen fühlen sich geliebt, wenn sie beschenkt werden. Ich fühle mich geliebt, wenn ich Geschenke bekomme. Und dabei geht es ja nicht so sehr um den materiellen Wert, sondern vor allem um den symbolischen Wert. Man drückt jemandem aus, dass derjenige einem wichtig ist und einem viel bedeutet. Und dass man ihn lieb hat. Und am besten natürlich die Geschenke, mit denen man auch was anfangen kann. Ja, wir haben vor ein paar Tagen wieder unsere Weihnachtsfeier gehabt auf Arbeit mit den Kollegen. Und wir waren dann beim Bowling und anschließend essen. Und eine Tradition, die wir haben, ist das Schrottwichteln. Kennt ihr sicherlich. Da bekommt man am Ende ein Geschenk, das man eigentlich gar nicht so richtig wollte. Das ist total lustig. Und am nächsten Tag haben wir es auch mit den Teens hier aus der Gemeinde bei der Weihnachtsfeier gespielt. Und ich habe da einfach mein Geschenk vom Vortag mitgebracht und weiter verschenkt. Ja, aber nicht verraten. Aber auch die Teens fanden es, glaube ich, sehr lustig. Andersherum kennst du es sicher auch, wenn du jemandem eine große Freude bereiten möchtest und ein besonderes Geschenk schenken möchtest, ja, von dem du sicher weißt, dass er sich freuen wird und das dann kaum für dich behalten kannst, weil du so begeistert bist und am liebsten schon vorher verraten möchtest. Und auf der anderen Seite aber auch möchtest, dass es eine Überraschung sein soll. Und beides hat Gott mit uns gemacht. Er hat uns die 3 größten Geschenke aller Zeiten vorher angekündigt und gleichzeitig hat er uns aber auch überrascht. Ich möchte heute in meiner Predigt durch diese drei Geschenke gehen mit euch und dabei jeweils die entsprechende Ankündigung und die jeweilige Erfüllung anschauen und dann herausstellen, warum die Geschenke für uns heute so wertvoll sind. Und meine Frau wird euch zwischendurch noch zwei passende Weihnachtsgeschichten vorlesen. Das erste größte Geschenk, das Gott uns Menschen gegeben hat, ist die Geburt von Jesus. Und dieses Geschenk wurde von Gott schon vor über 2750 Jahren angekündigt. Über Jesaja haben wir auch gerade im Abendmahl gehört von Ulf. Und ich mache da einfach mal weiter. Wir lesen in Jesaja 7, Vers 14. Deshalb wird der Herr selbst das Zeichen geben. Seht, die Jungfrau wird ein Kind erwarten. Sie wird einem Sohn das Leben schenken und er wird Immanuel genannt werden. Das heißt, Gott ist mit uns. Also wir sehen hier, wie Jesaja die Geburt von Jesus angekündigt hat, der von einer Jungfrau geboren und von den Menschen Immanuel genannt werden sollte. Was auf Hebräisch übersetzt Gott ist mit uns bedeutet. Wir machen mal einen zeitlichen Sprung ins Jahr 0, ja, zu dem Ort Bethlehem, einem kleinen unscheinbaren Ort in der Nähe von Jerusalem. Und wir schauen uns mal an, wie diese Prophezeiung dann über 750 Jahre später in Erfüllung gegangen ist. Wir lesen dafür Matthäus 1 ab Vers 18. Und so wurde Jesus Christus geboren. Maria, seine Mutter, war mit Josef verlobt. Aber noch vor ihrer Hochzeit wurde sie, die noch Jungfrau war, schwanger durch den Heiligen Geist. Josef, ihr Verlobter, war ein aufrechter Mann. Um sie nicht der öffentlichen Schande preiszugeben, beschloss er, die Verlobung in aller Stille zu lösen. Während er noch darüber nachdachte, erschien ihm im Traum ein Engel des Herrn. Josef, Sohn Davids, sagte der Engel, zögere nicht, Maria zu heiraten, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen. Du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von allen Sünden befreien. All das geschah, damit sich erfüllt, was Gott durch seinen Propheten angekündigt hat. Seht, die Jungfrau wird ein Kind erwarten. Sie wird einem Sohn das Leben schenken und er wird Immanuel genannt werden, das heißt, Gott ist mit uns. Als Josef aufwachte, tat er, was der Engel des Herrn ihm gesagt hatte. Er nahm Maria zur Frau. Josef aber rührte sie nicht an, bis ihr Sohn geboren war. Und Josef gab ihm den Namen Jesus. Der Engel Gottes hatte Josef die bevorstehende Geburt eines ganz besonderen Sohnes angekündigt und ihm auch gesagt, welchen Namen er ihm geben sollte. Dass er den Namen Jesus bekommen sollte. Auf Hebräisch Yeshua. Der Engel hatte Josef auch noch gesagt, wie die Menschen Jesus nennen würden. Dass sie ihn Immanuel nennen würden, wie es ja auch Jesaja vorhergesagt hat. Und vielleicht bist du jetzt verwirrt, weil wir zwei verschiedene Namen haben. Wir haben Jesus und wir haben Immanuel. Welcher Name ist denn nun der richtige? Wenn du genau aufgepasst hast, kannst du einen kleinen Unterschied erkennen. Sowohl Jesaja als auch der Engel haben beide angekündigt, wie die Menschen Jesus nennen würden. Aber sein richtiger Name sollte Jesus sein, so wie es der Engel auch geboten hat. Immanuel ist kein Vorname, sondern eher so etwas wie ein theologischer Beiname, der eine Aufgabe oder eine Identität beschreibt. In der Bibel haben wir einige Beispiele, ja, wo Personen so Beinamen hatten. Abraham zum Beispiel wurde der Stammvater aller Nationen genannt. Jakob wurde Israel genannt, der mit Gott kämpft. Im Neuen Testament sehen wir Petrus, ja, der von Jesus Kephas genannt wurde, der Fels, auf dem Jesus seine Gemeinde bauen wollte. Und Jesus wurde Immanuel genannt. Gott ist mit uns. Und genau diese Tatsache macht seine Geburt so besonders und so wertvoll. Stell dir mal vor, Gott höchstpersönlich ist vor 2000 Jahren auf die Erde gekommen und das sogar in der Gestalt eines Babys. Vielleicht damit die Menschen sich nicht vor ihm fürchten sollten. Und das war so besonders und eine große Überraschung. Es war sogar ein Wunder. Nicht nur die Tatsache, dass Jesus von einer Jungfrau geboren wurde, was schon total krass ist, ja, total abgefahren. Oder dass er unter ärmsten Verhältnissen in diesem kleinen, unbedeutenden Ort in einer Scheune geboren wurde, sondern dass Gott höchstpersönlich in der Gestalt eines Menschen auf die Erde gekommen ist und der Welt seine Identität offenbart hat, macht dieses Geschenk so besonders. Nun kann jeder Mensch auf der Welt Gott durch Jesus kennenlernen. Und das ist ein Riesengeschenk für die ganze Menschheit. Ich habe mal von einer Geschichte gehört, die ein amerikanischer Radiomoderator namens Paul Harvey in einer Radiosendung mal erzählt haben soll, die die Bedeutung der Geburt von Jesus auch sehr gut veranschaulicht. Und diese Geschichte wird euch jetzt Justine vorlesen. Sie hat den Titel The Birds of Christmas, die Vögel der Weihnacht.
Hört ihr mich? Ja. Ein Mann lebte mit seiner Frau auf dem Land. Sie war gläubig und ging jeden Sonntag zum Gottesdienst. Immer wieder erzählte sie ihm von Jesus und davon, dass Gott Mensch wurde, um den Menschen nahe zu sein und sie zu retten. Der Mann hörte ihr zwar zu, aber er konnte das einfach nicht glauben. Warum sollte Gott ein Mensch werden? Das ergibt doch überhaupt gar keinen Sinn, sagte er oft. Am frühen Heiligabend, als seine Frau noch beim Weihnachtsgottesdienst war, saß der Mann allein zu Hause und hörte plötzlich mehrere dumpfe Klopfgeräusche an dem Fenster des Hauses. Er ging zum Fenster und sah eine kleine Gruppe junger Vögel, die orientierungslos umherflogen und gegen das Fenster des Hauses stießen, weil sie das Licht suchten. Der Mann ging dann sofort hinaus, bemerkte, dass sich die Vögel im Schneesturm verirrt haben mussten und hatte deshalb Mitleid mit den Vögeln. Er öffnete die Tür zu seiner warmen Scheune und machte das Licht an. Dann streute er Futter aus, um die Vögel hereinzulocken. Doch die Vögel verstanden nicht, was er von ihnen wollte. Sie flogen umher, wichen ihm aus und hatten Angst vor ihm. Er versuchte alles Mögliche, um den Vögeln zu helfen. Er ging um sie herum und versuchte, sie in Richtung der Scheune zu treiben. Er machte mit seinen Händen Gesten und rief ihnen sogar zu, um ihnen den Weg zu zeigen. Aber die Vögel begriffen nicht, was er von ihnen wollte. Nichts funktionierte. Schließlich dachte er verzweifelt, wenn ich doch nur einer von ihnen wäre, wenigstens für einen Moment, dann könnten sie mich verstehen und ich könnte ihnen zeigen, dass ich sie nicht bedrohen, sondern retten will. In diesem Moment blieb er stehen und ein Gedanke traf ihn wie ein Blitz. Er verstand plötzlich, was ihm seine Frau über all die Jahre erklären wollte und dachte sich, genau das hat Gott getan. Er ist Mensch geworden und in diese Welt gekommen. Er ist einer von uns geworden und hat uns den Weg gezeigt, um uns zu retten. Und während er hörte, wie draußen die Kirchenglocken den Weihnachtsgottesdienst einläuteten, begriff er zum ersten Mal die Bedeutung des Weihnachtsfestes.
Danke. Diese Geschichte hilft uns zu verstehen, warum Gott Mensch geworden ist. Er hat uns den Weg gezeigt, weil er uns retten will. Und deshalb ist es auch so wichtig, an Jesus zu glauben. Im Johannes 1, 10 bis 12 steht, doch obwohl die Welt durch ihn geschaffen wurde, erkannte die Welt ihn nicht, als er kam. Er kam in die Welt, die ihm gehört, und sein eigenes Volk nahm ihn nicht auf. All denen aber, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Also warum ist dieses Geschenk so wertvoll? Weil nun jeder Mensch den allmächtigen König des Universums in der Heiligen Schrift durch Jesus kennenlernen kann und durch den Glauben an ihn sogar das Recht hat, ein Kind Gottes zu sein. Gott sei Dank hat Gott vor 2000 Jahren die Erde besucht. Gott sei Dank kannst du ihn nun durch Jesus kennenlernen. Und Gott sei Dank hast du nun durch deinen Glauben an ihn das Recht, ein Kind Gottes zu sein. Kommen wir zum zweiten größten Geschenk aller Zeiten. Und das zweite größte Geschenk ist der Tod von Jesus. Wir haben ja am Abendmahl von Ulf gehört, welche Bedeutung sein Tod für uns hat. Und lass uns mal dazu eine weitere Prophezeiung und die entsprechende Erfüllung dann anschauen. Dieses Mal lesen wir eine Prophezeiung des Propheten Zacharia, der in der Zeit gewirkt hat, in der die Juden aus der babylonischen Gefangenschaft wieder zurückgekehrt waren. Also wir befinden uns ungefähr im Jahr 520 vor Christus und lesen Kapitel 12, Vers 10, was hier über den Tod von Jesus vorausgesagt wurde. Aber über das Haus David und über den, der in Jerusalem wohnt, werde ich einen Geist der Gnade und des Flehens ausgießen und sie werden aufblicken zu mir, den sie durchbohrt haben. Und sie werden um ihn trauern, wie man um das einzige Kind trauert, und bitter um ihn weinen, wie man weint um den Erstgeborenen. Also wir sehen hier, wie Gott durch Zacharia die Kreuzigung von Jesus angekündigt hat, dessen Körper ja dann tatsächlich 5 Jahrhunderte später durchbohrt und ans Kreuz genagelt wurde. Und dieses Ereignis sollte in der Zukunft bei vielen Menschen zu einer großen Traurigkeit führen und auch zur Ausgießung des Geistes der Gnade über den Bewohnern Jerusalems. Und einige von uns denken jetzt sicher an die Entstehung der ersten christlichen Gemeinde, die 550 Jahre später dann in Jerusalem am Pfingstfest entstanden ist, wo eben genau dieser Geist der Gnade über den Bewohnern Jerusalems ausgegossen wurde, weil sie ja verstanden hatten, welche Auswirkungen ihre eigene Sünde auch auf Jesus gehabt hatte, ja, dass sie ihn mit ihren Sünden gekreuzigt hatten und deshalb auch von ihren Sünden umgekehrt waren. Und ich denke, dass diese Prophezeiung das alles angekündigt hat und seit 2000 Jahren nun alle Menschen Gott anflehen können und auch diesen Geist der Gnade empfangen können. Und was ich hier noch so besonders finde, ist, dass Gott hier von sich selber in der Ich-Form redet. Ja, sie werden aufblicken zu mir, den sie durchbohrt haben. Er redet hier von sich in der ersten Person und gleich im nächsten Satz redet Gott dann von sich in der dritten Person. Er sagt, sie werden um ihn trauern, wie man um das einzige Kind trauert. Also wir haben hier auch einen Hinweis auf die Dreieinigkeit Gottes. Vater, Sohn, Heiliger Geist kommen hier alle vor, was ich sehr inspirierend finde. Aber Gott hat hier vorausgesagt, dass er auf die Erde kommen und durchbohrt werden würde und welche Türen dieses Ereignis dann öffnen würde. Und 520 Jahre später ist dann diese Prophezeiung wirklich zur Realität geworden. Jesus wurde an mehreren Stellen durchbohrt und ans Kreuz genagelt. Und am Ende hat man sogar noch eine Lanze in seine Seite gerammt, um zu prüfen, ob er wirklich tot war. Könnt ihr alles im Johannes 19 und Johannes 20 nachlesen. Und wir lesen mal, was Johannes, der auch ein Augenzeuge der Kreuzigung war, später in einem seiner Briefe über dieses Ereignis geschrieben hat. Im 1. Johannes 4, 9 bis 10 schrieb er: Und Gottes Liebe zu uns ist daran sichtbar geworden, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, um uns durch ihn das Leben zu geben. Das ist das Fundament der Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn als Sühneopfer für unsere Sünden zu uns gesandt hat. Weil Gott uns so sehr geliebt hat, hat er sich in Jesus für uns geopfert. Er ist für uns zu einem Sühneopfer geworden, damit wir nun die Vergebung der Sünden empfangen können. Eigentlich hätten wir den Tod verdient gehabt, ja, weil wir alle gesündigt haben. Gott hat niemals gesündigt. Aber er hat in Jesus unsere Schuld auf sich genommen, damit wir nun die Gnade empfangen können und nicht mehr sündigen. Er hat uns sogar ein neues Leben geschenkt, ja, das zu ihm in die Ewigkeit führt. Gott hat uns seine Liebe am Kreuz bewiesen und deshalb ist der Tod von Jesus auch das zweite größte Geschenk aller Zeiten, weil wir nun ein für alle Mal den Beweis dafür haben, dass Gott uns wirklich liebt und uns vergeben möchte. Kommen wir zum dritten größten Geschenk aller Zeiten. Das dritte größte Geschenk ist natürlich die Auferstehung von Jesus. Und genau wie die Geburt und der Tod ist auch die Auferstehung ein wunderbares Geschenk Gottes. Und wir werden auch gleich sehen, warum. Und dafür schauen wir uns erst wieder eine Prophezeiung an und dann die entsprechende Erfüllung. Dieses Mal befinden wir uns ungefähr 1000 Jahre vor Christus. Also wir gehen mal 3000 Jahre zurück. David befindet sich auf der Flucht vor König Saul, der ihn aus Eifersucht umbringen will. Und David schreibt unter diesen Umständen den 16. Psalm. Wir lesen mal in den Versen 9 bis 11, was er schreibt. Darum freue ich mich sehr. Mein Herz ist von Jubel erfüllt. Auch mein Körper ruht in Sicherheit, denn mein Leben überlässt du nicht dem Totenreich. Dein treuer Diener wird die Verwesung nicht sehen. Du zeigst mir den Weg, der zum Leben führt. Und wo du bist, hört die Freude nie auf. Aus deiner Hand kommt ewiges Glück. Von wem redet ihr, David? Von sich selbst? Unter diesen Umständen? Freude? Ich möchte mal unseren Blick auf den mittleren Vers hier richten, wo steht: Ja, denn mein Leben überlässt du nicht dem Totenreich. Dein treuer Diener wird die Verwesung nicht sehen. Ging hier David etwa davon aus, dass er nicht sterben würde und dass sein Körper nicht verwesen würde? Lass uns mal schauen, was 1000 Jahre später der Apostel Petrus über genau diese Worte Davids gesagt hat und wie er sie vor allem ausgelegt hat. Die Apostelgeschichte wurde ja ungefähr 65 nach Christus geschrieben. Und wir lesen mal im Kapitel 2, wie Petrus eben bei diesem bereits erwähnten Pfingstfest in Jerusalem eine lange Predigt gehalten hat und sich daraufhin 3000 Menschen bekehrt hatten und dadurch auch die erste christliche Gemeinde gegründet hatten. Wir lesen mal, was der Petrus in Bezug auf die Worte Davids aus dem 16. Psalm gesagt hat. Apostelgeschichte 2, 30 bis 32. Doch David wusste, dass einer seiner Nachkommen auf seinem Thron sitzen würde. Gott hat es ihm mit einem Eid zugesichert. Und weil David ein Prophet war, sprach er in prophetischer Vorschau von der Auferstehung des Messias. Denn es war der Messias, den Gott nicht im Totenreich ließ und dessen Körper nicht verweste. Ja, diesen Jesus hat Gott auferweckt. Wir alle sind Zeugen dafür. Petrus ging hier auf die Worte Davids ein. Und er führte aus, dass sich David nicht selbst gemeint haben konnte, weil er dann gestorben war und auch sein Körper verwest ist. Sondern dass er in prophetischer Vorhersehung die Auferstehung von Jesus vorausgesagt hatte. Und dass sie auch alle Augenzeugen dieser Auferstehung waren. Und genauso wie Petrus hat auch Paulus in der Apostelgeschichte Kapitel 13 dieselben Worte Davids zitiert. Und er ist zu demselben Schluss gekommen wie Petrus. Jesus ist auferstanden. Und es gab bis zu 700 Augenzeugen an verschiedenen Orten, zu verschiedenen Zeitpunkten, die den auferstandenen Jesus gesehen hatten. Und wir wissen, Augenzeugen sind die verlässlichste Quelle. Erst recht, wenn es so viele sind. Die letzte Bibelstelle, die wir uns anschauen, ist in Matthäus 28, weil da beschrieben wird, dass Jesus auferstanden ist. Wir lesen die Verse 1 bis 6. Nach dem Sabbat, in der Morgendämmerung des ersten Tages der neuen Woche, kamen Maria aus Magdala und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. Plötzlich fing die Erde an heftig zu beben. Ein Engel des Herrn war vom Himmel herabgekommen und zum Grab getreten. Er wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Seine Gestalt leuchtete wie ein Blitz und sein Gewand war weiß wie Schnee. Als die Wächter ihn sahen, zitterten sie vor Angst und fielen wie tot zu Boden. Der Engel sagte zu den Frauen, ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich weiß, ihr sucht Jesus, den Gekreuzigten. Er ist nicht hier. Er ist auferstanden, wie er es vorausgesagt hat. Kommt her und seht euch die Stelle an, wo er gelegen hat. Und wenn wir dann weiterlesen, dann sehen wir, wie die Frauen zum Grab gelaufen sind und es tatsächlich leer vorgefunden haben. Und sie waren dann einerseits schockiert, aber andererseits auch voller Freude. Jesus ist auferstanden. Und das ist das dritte größte Geschenk, das Gott uns Menschen gemacht hat. Und warum ist es so ein wertvolles Geschenk? Weil Gott uns dadurch bewiesen hat, dass er die Macht über Leben und Tod hat. Und wir uns nun nicht mehr vor dem Tod fürchten müssen, sondern auf das ewige Leben hoffen dürfen. Und Justine wird euch jetzt zum Schluss noch die zweite Weihnachtsgeschichte vorlesen. Und diese hat den Titel Der alte Schmied und das Schwert.
In einem kleinen Bergdorf lebte einst ein alter Schmied. Er war weit über die Grenzen bekannt, der er schmiedete die schönsten und stärksten Schwerter des Landes. Eines Tages kam ein Bote des Königs und brachte ihm ein ganz besonderes Stück Stahl. Daraus, sagte der Bote, soll das allerschönste Schwert werden, das je ein König getragen hat. Es soll zum Fest der Wintersonnenwende fertig sein. Der Schmied nickte ehrfürchtig und begann sofort mit seiner Arbeit. Er arbeitete Tag und Nacht. Er wählte die feinste Kohle, sang alte Lieder am Feuer, schlug den Stahl 1000 Mal und kühlte ihn im Quellwasser aus dem höchsten Berg. Als das Schwert endlich fertig war, war es ein Wunder. Leicht wie eine Feder, stark wie ein Fels, und wenn die Sonne darauf fiel, leuchtete es wie pures Gold. Am Tag vor dem Fest brachte der Schmied das Schwert stolz zum Königspalast. Doch auf dem verschneiten Bergpfad geschah das Schreckliche. Er rutschte aus und das Schwert fiel auf die Felsen und zerbrach in 100 Stücke. Der alte Mann sank in den Schnee und weinte bittere Tränen. Das schönste Schwert der Welt ist zerstört und morgen ist das Fest. Ich habe versagt. Er sammelte die Splitter ein, wickelte sie in ein Tuch und ging traurig nach Hause. In dieser Nacht konnte er nicht schlafen. Er saß am erloschenen Feuer, die zerbrochene Klinge vor sich und flüsterte immer wieder, es war doch für den König. Es war doch das Allerbeste, das ich je gemacht habe. Mitten in der Nacht klopfte es plötzlich leise an der Tür. Der Schmied öffnete. Vor ihm stand ein kleiner Junge, vielleicht 8 oder 9 Jahre alt, barfuß im Schnee, nur mit einem dünnen Mantel bekleidet. Seine Augen aber leuchteten wie Sterne. Darf ich reinkommen? Fragte der Junge. Ich habe gehört, dass dein Schwert zerbrochen ist und möchte dir helfen. Der Schmied lachte bitter. Du, ein Kind, das stärkste Schwert der Welt reparieren? Geh nach Hause, Junge, es ist kalt. Doch der Junge trat einfach ein, setzte sich ans Feuer und schaute die Splitter an. Dann sank er ganz ruhig. Ich bin der Sohn des Königs und ich weiß, wie man zerbrochene Schwerter wieder ganz macht. Der Schmied wollte widersprechen, doch irgendetwas in der Stimme des Kindes ließ ihn schweigen. Der Junge nahm die Splitter in seine kleinen Hände und legte sie nacheinander in das erloschene Feuer. Dann blies er hinein und plötzlich loderte das Feuer hell auf, heller als je zuvor. Der Schmied traute seinen Augen nicht, die Splitter begannen zu glühen, zu schmelzen, sich zu verbinden. Und nach wenigen Augenblicken lag dort wieder das ganze Schwert. Nur war es jetzt noch schöner, noch stärker. Und in der Klinge leuchteten feine goldene Streifen genau dort, wo es einmal zerbrochen war. Der alte Schmied fiel auf die Knie. »Wer bist du?«, fragte er. Das Kind lächelte, legte ihm das Schwert in die Hände und sagte, »Ich bin der, den der König gesandt hat. Er hat mich in diese kalte Welt geschickt, damit alles, was zerbrochen ist, wieder ganz wird. Auch du, auch dein Herz, auch der Tod selbst. Denn eines Tages werden sie mich töten. Sie werden mich ans Holz hängen und mein Herz durchbohren. Ich werde zerbrechen wie dieses Schwert. Aber am dritten Tag werde ich das Feuer wieder entfachen und ich werde auferstehen. Stärker, schöner und unzerstörbar. Von diesem Tag an werden alle Narben, die du trägst und alle Brüche in deinem Leben in goldenen Farben leuchten, weil ich sie geheilt habe.« Dann nahm das Kind den Mantel ab und darunter trug es ein weißes Gewand, das heller leuchtete als der Schnee draußen. Es segnete den Schmied, ging hinaus in die Nacht und verschwand. Am nächsten Morgen brachte der Schmied das Schwert zum Fest. Der König hob es hoch und als die Sonne darauf fiel, leuchteten die goldenen Streifen wie ein Versprechen. Und der König sprach vor dem ganzen Volk: »Dies ist das Schwert des Siegers über den Tod. Denn mein Sohn hat es geheilt. Und bald wird er alles heilen.«
Danke. Die Geburt, der Tod und die Auferstehung von Jesus sind die drei größten Geschenke, die Gott uns Menschen gemacht hat. Und diese drei Geschenke bilden zusammen das Evangelium von Jesus Christus. Die gute Nachricht. Obwohl gute Nachricht eigentlich untertrieben ist, weil es die beste Nachricht aller Zeiten. Und das größte Geschenk, das wir nun Gott machen können, ist, dass wir diese gute Nachricht glauben und dadurch auch geheilt und wieder zusammengesetzt werden, wie dieses Schwert hier in der Geschichte. Weil auch wir alle zerbrochen wurden und tiefe Narben haben, die Gott heilen möchte. Aber dafür müssen wir die gute Nachricht glauben. Und diese gute Nachricht finden wir in der Bibel, die ja auch mit einem Schwert verglichen wird, ja, das Schwert des Königs. Ja, und dieses Schwert wollen auch wir hochhalten. Und deshalb werden wir auch im kommenden Jahr durch die ganze Bibel gehen in unseren Predigten. Und ich habe euch etwas mitgebracht, um euch da schon mal einzustimmen dafür. Und zwar ein kurzes Video, das die ganze Bibel in kurzen Videosequenzen zusammenfasst und auch die drei größten Geschenke zeigt, die Gott uns gegeben hat und von denen ihr auch heute gehört habt. Und dieses Video werden wir uns jetzt anschauen, aber vorher wünsche ich euch allen noch ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest mit vielen Geschenken. Ja, feiert unseren Herrn Jesus. Frohe Weihnachten. Gott segne euch alle. Amen.